Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Hallo und herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior Neumann und an meiner Seite, an meiner virtuellen Seite, habe ich dieses Mal eine ganz spannende Persönlichkeit, und zwar Martin Grau. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo Melchior, schön, dass ich da sein darf.
Stell du dich doch einmal vor und dann stelle ich dich anschließend vor, warum ich dich eingeladen habe.
Also, ich bin Martin, ich bin Unternehmer im Steuerbereich, habe in meiner Vorbildung Steuerberater, Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer. Ich spreche viele Sprachen, nämlich 5, und am liebsten arbeite ich mit Menschen, das ist mir das Wichtigste, und entwickle Geschäftsmodelle für die Zukunft der Steuerberatung. Und durch mein breites Wissen aus meiner bisherigen beruflichen Laufbahn habe ich einen ganz guten Überblick darüber, was man so braucht und vielleicht in Zukunft auch nicht mehr braucht und was man in Zukunft viel mehr brauchen wird.
Fantastisch, genau darum soll es nämlich gehen. Ich muss ehrlicherweise sagen, als ich angefangen habe, in die Welt der Steuerberatung so beruflich mich reinzuschnuppern und reinzudenken, habe ich mich unfassbar viel damit beschäftigt, wie entwickeln sich die Rollen, die Aufgaben in der Branche. Und ich persönlich war also als junger, auszubildender Steuerfachangestellter fast entsetzt darüber, wie gleichgültig viele Menschen mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Gerade Menschen, junge Menschen, weil ich habe mir immer gedacht, naja, wenn ich in der Ausbildung stecke, ich werde noch 40 Jahre irgendwie in dem Beruf arbeiten. Dass das vielleicht den Kollegen, der 60 Jahre alt ist, nicht mehr interessiert, was in der Zukunft wichtig ist, vollkommen egal. Als ich eine Ausbildung gemacht habe, gab es dann immer noch so Fortbildungen, die gibt es, glaube ich, heute immer noch, zu Debitoren und Kreditorenbuchhalter, wo ich mir gedacht habe, welcher junge Mensch macht denn jetzt eine Ausbildung zum Debitorenbuchhalter? Also, sorry, das ist jetzt, kann man mit Sicherheit machen, aber dass das ein Ablaufdatum hat, ist doch, also ich glaube, darüber muss man sich generell nicht streiten. Und darüber würde ich gerne diskutieren, ist, welche Rollen gibt es, also rein auch fachlich, beruflich, welche Perspektiven gibt es eigentlich in der Steuerberatung und wie verändert sich das aus der Vergangenheit und jetzt im Rahmen der Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, was für Personen und Fähigkeiten und Skills braucht man eigentlich in der Kanzlei von morgen? Das war für mich immer eine wahnsinnig spannende Frage und ich hoffe einfach, dass es viele andere auch interessiert. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich dich gerne dabei gehabt hätte, weil allein als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt und dann arbeitest du als quasi Unternehmer in der Steuerberatung. Ich glaube, du selber, dich kennt man, wenn man so auf Konferenzen und Messen rumläuft, du hast immer eine Mütze auf, aber du hast ganz viele Mützen auf oder ganz unterschiedliche Brillen und Perspektiven, wie du eigentlich auf die Branche und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, draufblicken. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, mich mit dir mal über das Thema zu unterhalten. Und einsteigen würde ich trotzdem ganz gerne mit der Frage, wie bist du denn um Himmels Willen dahin gekommen? Mit, ich würde mal sagen, 3 Titeln. Wirkt auf mich als erstes nach sehr intelligent und sehr unentschieden. Stimmt das?
Das erste sollen andere entscheiden, aber ja, ich habe ganz gut schnell einen Überblick, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe und ich bin ganz gut in Strukturen denkend analytisch unterwegs, obwohl mein Lieblingsding dann kreativ ist, aber dafür brauche ich diese Struktur, um überhaupt irgendwie in die andere Richtung zu kommen. So, was hat mich dazu gebracht? Ich mach's kurz. Als ich von der Uni kam, als ich aus dem Zivildienst kam, ne, damals Zivildienst, habe ich an Unis geschrieben, damals gab es noch kein Internet, 40 Briefe an 40 Unis in Deutschland und ich wollte ein gesellschaftswissenschaftliches, rechtswissenschaftliches, wirtschaftswissenschaftliches Ding machen mit Ausland und Sprachen. Das hatte ich mir so vorgestellt, das war mein Zielbild. Da ich Französisch im Abitur hatte, einen Schüleraustausch in Paris hatte, hat sich dann für mich das Angebot, Jura zu studieren, gesponsert mit einem Stipendium. Na, ich war schon damals voll clever, Melchior. Und mit einem Stipendium an der Sorbonne 2 Jahre mit einem Abschluss. Das hat dann meinem Vater gefallen. Dann habe ich wenigstens einen Abschluss und der Junge tuddelt nicht so nur durch die Gegend. Das war dann für mich klar. Okay, dann sage ich, ich habe Ausland, ich habe etwas Geistes, rechtswissenschaftliches, das ist ja nicht irgendwie nur Paragraphen auswendig lernen und kann dann mal gucken, was ich dann danach mitmache. Deswegen bin ich zu Jura gekommen.
Aber ist dann, das deutsches Recht gewesen, was du gelernt hast? Oder ist
sowohl als auch. Also ich habe ganz normal deutsches Recht gelernt, 2 Jahre in Köln, bin dann 2 Jahre nach Paris gegangen und habe dort die Maîtrise gemacht, die man dort nach 4 Jahren bekommt und so ein condensed Französisch-Rechtsstudiengang mit der Spezialisierung internationales Wirtschaftsrecht.
Okay.
Das habe ich da gemacht. Dann wollte ich nicht mehr, dann habe ich das erste Staatsexamen gemacht und hatte gar keinen Bock mehr, bin nach München gegangen, habe dort das erste Staatsexamen gemacht und hatte keine Lust mehr auf Jura. Und dann bin ich zu PwC gegangen und weil ich dachte, oh ja, da hast du noch eine ganze Menge zu lernen, wirtschaftliche Zusammenhänge, große Prüfungsgesellschaft, kannst du in viele Sachen reinschauen, war spannend. Die haben auch da mich sofort genommen, obwohl ich Nudelahnung hatte von dem, was die da tun. Aber da kommt mir wieder meine Neugier zugute.
Jedem, der in der Big Four Gesellschaft irgendwann mal
startet. Ich hatte halt kein BWL studiert, nix, aber mir kam meine Neugier und mein Zusammenhangswissen zugute. Ja. Und dann bin ich relativ schnell zum Senior geworden. Dann hat mir der Partner dort gesagt, wenn du irgendetwas werden willst in dieser Branche, mach bitte deinen Anwaltstitel zu Ende. Ja. Und habe mich dann tatsächlich nochmal auf die Schulbank gesetzt und habe mein Referendariat gemacht. Ich habe während dieser Zeit weiter für PwC gearbeitet, aber ich habe mein Referendariat nachgemacht, hatte dann meinen Anwaltstitel, bin dann dort wieder zurück, Manager, Steuerberater und dann WP, dann aber bei PwC raus aus der Mühle und dann selbstständig in die Steuerberatung eine kleine Kanzlei gekauft, um die zu entwickeln. So bin ich dahin gekommen.
Und angetrieben hatte ich währenddessen einfach die Neugier oder, weil ich meine, das ist ja schon vieles Wissen, was jetzt ja schon irgendwie zusammenhängt, aber jetzt nicht zwingend alles aufeinander aufbaut,
würde ich mal sagen. Also Neugier, sicherlich auch ein gewisser Leistungswille, ne? Also ich bin Sportler, ja. Und heute weiß ich, dass ich da immer noch gesucht habe und gesagt habe, ja, okay, ist jetzt nett, bist jetzt auch noch WP, aber nee, da ist irgendwie ist der Grau noch nicht zufrieden mit dem, was er da macht.
Das ist das,
was
so ist das, glaube ich. Als unentschlossen, genau. Aber das ist ja gar nicht negativ sein, wenn du noch auf der Suche bist. Hörst du ja auch, also dann bist du auch noch offen zu empfangen. Und das ist, glaube ich, immer das Schwierigste, wenn jemand sagt, nee, das weiß ich schon. Dann ist es eigentlich schon der erste Schritt zum Stillstand und ist am Ende zum Abstieg, intellektuell, karrieremäßig und so, wenn man sagt, nee, ich weiß jetzt genug. Von daher ist es ja eigentlich sehr, sehr bewundernswert. Ich habe viel zu früh schon gedacht, nee, das weiß ich jetzt alles besser, das mache ich alleine.
Ja, ich glaube, also bei mir jetzt in der Rückschau, ne, ich bin Sportler, Bewegungsmensch, wie du weißt, ich liebe Fahrradfahren, all diese Dinge, bewegen, Erfolge haben, aber was mir, glaube ich, jetzt oder wo ich mich jetzt sehr wohl fühle, ist, dass dieses Ideen haben, dass dieses nicht sofort zu wissen, wie es geht, dass dieses, ja, und das muss doch so sein und das steht da und dann habe ich auch recht, dass mir das in dieser Veränderungszeit, in der wir jetzt sind, jetzt bin ich da, was ich damals gesucht habe, das ging da aber noch nicht. Ja. Also ich bin da schon sehr gut angekommen, fühle mich in der Rolle, in dem, was ich da gerade für mich selber entwickle, sehr, sehr wohl. Das ist schon, der Weg war schon sehr gut dahin, ja.
Ja, also gut, und jetzt hast du natürlich auch das Fundament, glaube ich, interdisziplinäres Verständnis für die ganzen Themen zu haben, die irgendwie in der Branche relevant waren, glaube ich, aber, und da kommen wir gleich dazu, tatsächlich dann auch in Zukunft werden, weil dadurch hast du ja auch so ein Verständnis von vielen Dingen. Aber genau, dann bist du irgendwann bei PwC Big Four rausgegangen und hast eine eigene Kanzlei gehabt. Und dann warst du eigentlich, ich sag's jetzt mal, normal Kanzleiinhaber, der natürlich irgendwie ein bisschen Ambition hat, etwas Dinge besser zu machen, innovativer zu machen. Aber erstmal warst du quasi nur Kanzleiinhaber.
Genau, ich habe zwar meine Mitarbeitenden in Selbstorganisation und mit Karnevalsmusik jeden Donnerstag in Meetings getrieben, aber so der Rest war relativ normal, ja.
Und jetzt, Und daher kennt man dich, wenn man dich kennt, ist ganz häufig, du bist ja extrem umtriebig auf Konferenzen, auf Messen, wenn es um, ich würde mal sagen, Innovationsthemen in irgendwie allen Bereichen, sei es nun die Menschenführung, sei es nun Technologie, sei es nun, keine Ahnung, wie du sagst, so ein bisschen Produktentwicklung, Angebotsentwicklung für Steuerberater, als Dienstleister für Steuerberater, als Berater für Kanzlei, mit deiner eigenen Kanzlei, als Softwareunternehmer. Und das ist ja so umtriebig, dass man das Gefühl hat, egal bei welchem Innovationsthema gerade, ist irgendwo hat Martin seine Finger irgendwie im Spiel. Mit seiner weißen Kappe läuft er dann auf diesen ganzen Technologiemessen und Festivals und Expos und wo auch immer rum.
Ja, weil die Branche, also Steuern sind ja eine im Staat nicht wegzudenkende Position. Wir benötigen das.
Ja.
Gleichzeitig ist ein, oder andersrum, durch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, durch diese hohe Veränderung, durch jetzt auch die wirtschaftliche Entwicklung aktuell, sehen wir immer mehr, wie wesentlich Steuern staatliches und privates Handeln beeinflussen.
Ja.
Die Menschen werden dadurch massiv beeinflusst, positiv, negativ, nicht gewertet. So. Wir arbeiten dieses Thema aber, ich sage das immer, antagonistisch gegeneinander ab. Das hat mit Staat etwas gemeinsam zu machen, monster wenig zu tun. Und wenn wir etwas verändern wollen und diese Rolle neu denken wollen, das Vertrauen in eine zukünftige Generation, die eben nicht so antagonistisch unterwegs ist, ja, die anders denkt, die gemeinsam ganz anders definiert, wenn wir das nicht verändern, dann verlieren wir diese wichtige Rolle im Staat, weil ihr irgendwann keiner mehr vertraut. Und das, Melchior, das treibt mich so monster um, dass ich eben in all diesen Veränderungsthemen, die in diese Branche rein müssen, Menschenführung, Kundenzentrierung, unternehmerisches Denken, gemeinsam Fairness in dieses Ding reinzubringen, da musst du doch dann, wenn du diese Gedanken in der Birne hast, da musst du halt da rein. Und weil mich das untreibt, gehe ich halt dahin. So.
Gut, es gibt Leute, die haben, ich würde sagen, gutes Sitzfleisch, die können mit dieser Spannung auch lange leben, aber letztendlich...
I can't.
Ich habe irgendwo mal gehört, ein Unternehmer ist derjenige, der eine niedrigere Schmerztoleranz hat, weil Leute, die eine hohe Schmerztoleranz haben, die interessiert das nicht. Die haben zwar so ein Ungleichgewicht und so ein Spannungsgefühl zwischen der Vorstellung, wie es sein sollte und wie es tatsächlich ist, aber sie haben halt eine hohe Schmerztoleranz und deswegen halten sie es einfach aus. Und Unternehmer sind viel, denen tut es viel schneller weh und deswegen kommen sie viel schneller ins Handeln. Mochte ich das Bild irgendwie. Und das, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich so ein bisschen an ein Gespräch, was ich mal hatte mit einem jungen Dänen. Ich glaube, die habe ich tatsächlich auch schon mal erzählt. Mit dem habe ich darüber gesprochen, über das Thema Steuern. Und da ging es dann, ich habe ihm ganz kurz nur gesagt, hier, wenn du jetzt in Deutschland arbeitest, das und das und das kannst du absetzen, dann sparst du Steuern. Was ja vollkommen normal ist in Deutschland, so klischeemäßig sagt man, bei den Deutschen ist der Sexualtrieb genauso ausgeprägt wie der Trieb, Steuern zu sparen, so auf gleicher Ebene. Aber dieser Däne, der hat mich angeschaut und gesagt, so, warum soll ich denn das sparen? Ich so, dann bezahlst du halt weniger. Und er so, aber das ist ja denn schlecht für uns. So, es ist halt schlecht für den Staat, wenn wir weniger in unserer gemeinsamen Kasse haben. Weil genau das, was du sagst, wir sind halt eigentlich, ist Staat und auch Steuern ja dafür da, dass wir sagen, bestimmte Kosten tragen wir halt gemeinsam. Da muss nicht jeder einen Sicherheitsbeamten beauftragen und nebeneinherlaufen lassen, sondern wir können, es reicht ja vollkommen aus, wenn wir uns die zusammen quasi anstellen und dann gehen die halt dahin, wo es gerade notwendig ist, weil in den meisten Stellen braucht man jetzt ja gerade keinen Sicherheitsservice. Das ist ja letztendlich der eigentliche Kerngedanke. Und ich fand das so faszinierend, dass jemand wirklich in den 20ern gesagt hat, warum soll ich denn Steuern sparen? Das ist ja dann voll schlecht für mich. Und dieses Selbstverständnis, und da hast du hundertprozentig recht, das ist ja so kontra dem, was wir in Deutschland eigentlich sehen und wie wir das Thema Steuern und Staat auffassen, einfach so als Ergänzung des Beispiels, weil das war sehr einprägsam. Über dieses Gespräch denke ich sehr viel nach, weil ich davor noch nie auf die Idee gekommen bin, das aus der Perspektive zu betrachten. Das einmal der Part und jetzt zusammengefasst, ich finde deinen Lebenslauf wahnsinnig spannend. Letztendlich hast du gesagt, du warst immer noch auf der Suche und jetzt bist du angekommen und ich glaube, du darfst mir gerne widersprechen, wenn ich das falsch verstehe, aber gefühlt bist du immer noch auf der Suche. Inzwischen ist aber die ganze Branche auch auf der Suche. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren war das eine sehr statische Branche und du warst irgendwie auf der Suche. Aber was du gelernt hast auf der Suche, ist halt Lösungen für deine Suche zu finden und jedes Mal ein Stück weiter zu gehen und mit Veränderungen klarzukommen, weil du am Ende der verändernde Part in deiner Branche warst. Und ich glaube, jetzt gerade ist die Branche so, dass sich die Branche verändert und dadurch passt das Ganze zu dir viel besser, weil du letztendlich viele große Teile der Branche mitnehmen kannst auf der Suche. Weil auch du wirst mir ja nicht sagen können, so ist es zu 100%iger Sicherheit in 5 oder in 10 Jahren. Aber es weiß jeder inzwischen, sie ist im Wandel. Und alle Leute, die mit Wandel und Suche quasi eine Expertise aufgebaut haben, wie du, das sind halt, das ist jetzt meine Interpretation, die ich dir zuschreibe, das sind halt die Anführer, die Leader, die es gerade braucht in dieser Zeit, weil du halt nicht erst seit heute suchst, sondern eigentlich schon seit dem Studium wahrscheinlich.
Ja, genau, das ist dieser Brief. Aber das ist ein schönes Bild. Ich widerspreche dir nicht. Die Wege, die ich damals gemacht habe, ne, als Anwalt in die Wirtschaftsprüfung zu gehen, da war ich fremd.
Ja.
Ich sprach Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch. Ich war Anwalt. Ja, der kann ja eh nicht rechnen. Musste mal den Anwalt fragen. So hieß ich damals. Ich war nicht Teil dessen. Tatsächlich, ich musste mir das erarbeiten. Als ich in der Legal-Abteilung war, kam ich aus der WP-Abteilung. Da war ich auch nicht derjenige, weil ich hatte ja eigentlich Fahnenflucht begangen. Als ich dann in die Steuerberatung ging, war ich auch nicht derjenige, der da so reinpasste mit meiner Vita. Ich war immer irgendwie anders. Und dieses Anderssein, das kenne ich nur zu gut. Ich bin aber trotzdem überall reingegangen und habe gesagt, dann bin ich halt anders, aber ich möchte mir das angucken, was ihr hier macht. Ich finde das total spannend. Ja. Und jetzt, ja, jetzt ist mein Anderssein, mein Suchen, mein Dinge anders darzustellen, Veränderung zu fordern und sie selber zu leben, das ist jetzt gerade nicht mehr so fremd, wie damals diese Sucherei war.
Ja, genau.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Ihre Mandanten brauchen 2025 eine einfache Lösung, um E-Rechnungen anzunehmen und GOBD-konform aufzubewahren. Empfehlen Sie Ihren Mandanten deshalb den Agenda Invoice Hub. Dank einer direkten Schnittstelle ideal für alle Agenda und DATEV Steuerkanzleien. Erfahren Sie mehr unter agenda-invoicehub.de.
Super spannend. Dazu die Überleitung natürlich. Das betrifft ja jetzt nicht nur dich und ein paar Leute, die sich mit Innovation beschäftigen, sondern verändert sich die ganze Branche gerade. Und das ist ja auch der Gedanke gewesen, wo ich gedacht habe, ich möchte dich unbedingt einmal einladen, ist so, vielleicht magst du, vielleicht hast du dazu auch schon Gedanken und Bild, wie verändert sich eigentlich die Anforderungen, gar nicht so sehr fachlich. Fachlich denkt sich der Gesetzgeber jedes Jahr irgendwas Neues aus, mal größer, mal kleiner, dann gibt's mal E-Rechnung, dann gibt's Papierrechnung, dann gibt's, das ist letztendlich, das sind so das Handwerkszeug, sondern eher welche Fähigkeiten, welche Skills, welcher Typ Mensch, welche Soft Skills sind in Zukunft notwendig und wie verändert sich das eigentlich, wenn man jetzt auf die letzten 10 Jahre, letzten 20 Jahre guckt und eventuell auf die nächsten 10 oder 20 Jahre, weil ich habe schon den Eindruck, dass sich da schon sehr viel tut.
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in dieser Branche, um den Menschen in Zukunft Mehrwert liefern zu können, die sie brauchen, für diese Text Position, die wir vorher beschrieben haben, kommunikative Fähigkeiten enorm wichtig sind.
Ja.
Die analytischen Fähigkeiten auch, sprich das Verständnis, Dinge, die schon produziert sind, Beispiel Buchhaltung, Beispiel Ergebnislisten, Beispiel alles, was schon aufbereitet ist aus Zahlenmaterial, kritisch zu hinterfragen, einer Überprüfung zu hinterziehen, die vorgefertigten Ergebnisse nochmal double zu checken. Solche Menschen, die dann in die Kommunikation gehen, zuhören können und dann gemeinsam mit den Unternehmern Lösungen suchen für das, was der Unternehmer zum Beispiel an der Stelle braucht. Im Privatbereich, glaube ich, haben wir diesen Nutzen nahezu nicht mehr. Wir brauchen das nicht mehr. Das wird uns in Zukunft kein Thema mehr sein, weil das wird das können wir uns gar nicht mehr leisten, so viel private Steuerberatung, wie wir sie heute machen, zu machen. Das wird keiner bezahlen wollen. Und auch auf Seiten der Finanzverwaltung ist es unbezahlbar, diese Ressourcen weiter vorzuhalten, weil da kommt
manuell so eine Einkommensteuererklärung zu erstellen und zu prüfen auf Seiten des Finanzamtes.
Das können wir uns nicht mehr leisten, weder auf Seiten des Finanzamtes als Staat, diese Menschen zu bezahlen, wenn wir sie überhaupt bekommen, genauso wenig wie in den steuerberatenden Unternehmen. Und diese Typen Menschen brauchen dann, wenn sie da sind, auch weiterhin trotzdem ihr analytisches Wissensmoment, das ist ganz wichtig, und dann diese Kommunikation eben nach draußen, sowohl zum Unternehmer als auch zu den Behörden, und da wird es immer mehr darauf hinauslaufen, Übersetzer zu sein, Mittler zu sein, Versteher sowohl des einen als auch des anderen Universums, um dann zusammenzubringen. Diese kommunikativen Fähigkeiten werden deutlich zunehmen. Was wir nicht mehr benötigen ist, ich sitze in meinem stillen Kämmerlein, du hast Debitoren und Kreditoren, Buchhalter A bis K genannt, ne? Und mein Verrechnungskonto stimmt, ja, das stimmt auch so. Und da werden wir auch mehr Überblicks und verzahntes Wissen benötigen, ne? Um Zusammenhänge zu verstehen und nicht für jeden Pups, auf Deutsch gesagt, irgendwie den Chef oder den Spezialisten fragen zu müssen, dieses Wissen, auch das verzahntes Wissen brauchen wir. Das sind die beiden Dinge. Ja. Analytisches, eher schauen und beurteilen und gucken, ob es richtig ist. Verzahntes Wissen über Bereiche hinweg und kommunikative Fähigkeiten. Die technologische Kompetenz habe ich gänzlich mal jetzt außer Acht gelassen an der Stelle.
Ich wollte gerade sagen, die technologische Komponente, die ist ehrlicherweise auch eine lineare Bewegung. Das ist ja, ich habe manchmal ehrlicherweise, wenn man Social Media aufmacht, hat man das Gefühl, dass die Branche morgen plötzlich digitalisiert ist. Und ich denke mir so, sind wir ganz ehrlich, das ist ein Prozess, der hat keine Ahnung wann angefangen, als ich vor irgendwie 10, 15 Jahren in die Branche gekommen bin. Da haben wir auch schon digital gearbeitet, schwerpunktmäßig, nicht immer, aber am Ende ist es ja ein Stück-für-Stück-Prozess. Noch nichts hat von heute auf morgen die Welt auf links gedreht, sondern es ist ja ein Steigerungslauf, muss man sozusagen digitalisieren. Ja, natürlich muss man den Weg gehen, es ist aber nichts, was sich morgen, wo die Welt morgen anders funktioniert als gestern.
Nein, also da bin ich bei dir, aber linear würde ich auch nicht unterschreiben. Es ist jetzt schon auch exponentiell, dass die Entwicklung passiert, aber sie wird stetig bleiben, nur sie wird einfach schneller vonstatten gehen, ja.
Ja, das Analytische finde ich sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, und das geht ja dann einher, wenn quasi die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung quasi automatisiert läuft. Und dann ist es ja eigentlich auch fast egal, macht es eine KI, macht es jetzt die E-Rechnung möglich und
so weiter. Wurscht.
Wichtig ist aber, wir haben in der Steuerberatung ganz häufig wahrscheinlich einen softwareautomatisch generierten Buchhaltung letztendlich.
Ein Ergebnis. Wir haben eigentlich schon ein Ergebnis.
Genau, wir haben ein Ergebnis und jetzt müssen wir in Zukunft, wird es wichtig, darauf zu schauen und das zu hinterfragen, zu überprüfen, nachzuvollziehen. Das sind ja eigentlich, und ich habe ein paar Monate in meinem Leben mal in der Wirtschaftsprüfung immer gearbeitet. Ich bin gelernter Steuerfachangestellter, das heißt, ich habe eigentlich gelernt, wie ich aus der Rechnung am Ende eine BWA oder einen Jahresabschluss mache. Das heißt, wie erstelle ich eigentlich von der Rechnung und dem Kontoauszug ausgehend am Ende das Ergebnis? Das lernt man ja klassischerweise in der Steuerfachangestelltenausbildung. Und als Wirtschaftsprüfer arbeitet man diesen Weg ja quasi genau rückwärts. Da guckt man sich eine Bilanz an und sagt, ist das Ganze eigentlich plausibel und versucht das dann nachzuvollziehen. Und da guckt man sich natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Beleg an. Das würde wahrscheinlich die Prüfungszeit ein bisschen ausweiten, sondern man geht vor allen Dingen rein und sagt, ist das grundsätzlich plausibel und ist das nachvollziehbar und ist das passen die Verhältnisse? Und dann gibt es ein paar, ich würde mal sagen, so Kontrollregeln und Grenzen und so weiter und zugegebenermaßen rein praktisch in der Wirtschaftsprüfung wahnsinnig viele Excel-Tabellen zum Ausfüllen. Das ist der Grund, warum ich dann nicht alt geworden bin in der Branche.
Weil das mir hat sich auch schon vieles da verändert, mich.
Ja, genau, deswegen sage ich damals. Aber
Technologie hat da viel verändert.
Ja, das denke ich mir jedes Mal. Aber genau, letztendlich muss man ja fast sagen, wenn jetzt das reine Erstellen des Ergebnisses immer automatisierter läuft, sind eigentlich vom Kernskill eigentlich die Fähigkeiten eines Wirtschaftsprüfers auch in kleinsten Kanzleien immer relevanter. Gar nicht so sehr der Berufsträger, sondern eher die Art und Weise zu arbeiten, ähnelt doch dann eher dem Wirtschaftsprüfer als dem Steuerberater, oder nicht?
Genau, bis zu dem Punkt, wo man es verplausibilisiert und sagt, jawohl, das ist entweder plausibel oder eben nicht plausibel, ne? Auch bis zu dem Punkt, dass man sich auf Kontrollen und Prozesse verlässt, stimme ich dir zu. Nur der Wirtschaftsprüfer hört dann auf und sagt, das ist richtig, Punkt. Dann hört er auf. Oder der sagt, es ist falsch. Dann ja, hört genau. er auf. Dann hat der Elli, dann hat der fertig, ne? So wie Flasche leer.
Einmal, da gibt es ein Siegel und das war's dann.
So, und das reicht uns in Zukunft nicht mehr. Das ist nicht mehr das. Ne? Heute könnte man mir jetzt widersprechen und sagen, ja, aber wenn es wirtschaftlich schwierig ist, dann muss er weiterarbeiten. Ja, aber nur dann. Und das wird uns in Zukunft anders erwarten. Wir werden den Unternehmern an der Stelle eben Begleiter sein. Ich mag dieses Wort Berater nicht so gerne. Ja, Begleiter sein, sowohl im Accounting, aber auch als CFO zum Beispiel oder als Controller. Und hier schon mit unternehmerische Entscheidungen validieren. Ja, und auch genau, zum Teil mitbestimmen, in Anführungsstrichen, als Impulsgeber und an der Stelle dann wieder Berater. Aber das ist ein Begleitungs- und Mitentscheidungsprozess hinten raus. Das unterscheidet den WP an der Stelle von dem, was uns in Zukunft erwartet. Weil genau, ob das richtig oder falsch ist, interessiert den Unternehmer nicht mehr. Der will wissen, was er machen soll.
Um die Art der Herangehensweise, weil die WP guckt am Ende Jahresabschluss zu, fertig, geschlossene Box, guckt hin und unterschreibt einmal, stimmt so. Und in der Steuerberatung ist man ja viel dichter am Tagesgeschäft auch. Und das, was du sagst, klar, das ist jetzt nicht so, dass wenn ich einen Ordner reinreicht bekomme und nach 40 Tage, nachdem der Monat abgelaufen ist, aktualisiere ich mal die offenen Posten. Das ist, damit kann man keine unternehmerischen Entscheidungen mehr treffen und auch kann man dann sein Unternehmen nicht steuern. Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber dadurch, dass der Erstellungsprozess halt immer automatisierter und digitalisierter passiert, nähern wir uns in der Steuerberatung ja viel mehr dem up-to-date, den tagesaktuellen Buchhaltung eigentlich an. Und dann wird das tatsächlich ganz spannend, was du auch sagst. Und da kommt so die zweite Komponente, die du sagst, diese kommunikative Fähigkeit. Und wenn man dann wirklich, wie du es beschreibst, ein Begleiter, ein tagesaktueller oder zumindest ein wochenaktueller Begleiter eigentlich ist von den Unternehmen. Und wochenaktuell, da hat man dann schon mit der Lenkung und Steuerung des Unternehmens zu tun. Das ist nicht mehr, wenn man teilweise nachträglich die Buchhaltung erledigt. Wenn es aber wöchentlich ist, dann ist man plötzlich eine Abteilung des Mandanten quasi, die Finanzabteilung, die Finanzcontrolling-Buchhaltungsabteilung letztendlich.
Das ist ja mein Lieblingsbild, wie du weißt, ne? Dass wir letztendlich aufgrund der demografischen Entwicklung und der technologischen Entwicklung, also weniger Leute, mehr Technik, uns in einer zentralen Abteilung, nehmen wir gerne die Steuerberatung, diesen Unternehmenskunden, die keine eigene Abteilung haben, anbieten als outgesourcedes Accounting, outgesourcedes Controlling und outgesourcedes CFO und die Unternehmer dabei begleiten. Genau da bin ich dabei. Und jetzt aktuell vielfach machen wir das schon, ja, aber noch vielfacher nicht. Und ich muss jetzt einmal diesen Satz loswerden, weil du ja dieses Business da reingebracht hast, ist, wir wollen halt weg vom postmortalen Klugscheißer hin zum aktuellen Begleiter und Mitsprecher. Ne? Das ist der Weg. Und bisher auch die 4 Wochen, die du genannt hast, Dauerfristverlängerung und was weiß ich nicht, das ist alles schon tot, ja. Und da sagen wir, ja, das war so, ist ja schön, aber da ist jetzt leider mal keine Entscheidungsmöglichkeit mehr da. Das ist, den musste ich jetzt einmal noch loswerden, das Wort, entschuldige, aber ja.
Ich habe in der Steuerberatung, ich habe mit einem Freund letztens philosophiert darüber und der hat das als Besenwagen bezeichnet. Das ist wie so ein Marathon.
Ja, der genau.
Wettkampf, wie? Der Kampf stimmt und Steuerberatung ist eigentlich, der hat nichts mehr mit dem Rennen zu tun, der muss danach nur noch aufräumen. Der hat überhaupt nichts inhaltlich mehr zu melden, sondern der räumt halt im Hintergrund einfach auf, dass ich
das war's. Wobei das auch ein wichtiger Job ist.
Eigentlich auch durch. Und danach interessiert es auch keinen mehr. Und genau das ist das, was du auch sagst, das ist eigentlich das Bild. Und wenn du sagst, gut, damit rückt quasi die Steuerberatung immer dichter an den aktuellen Stand. Und dann ist natürlich logisch auch, was du sagst, diese kommunikative Fähigkeiten sind dann natürlich viel wichtiger. Weil letztendlich die Kommunikation brauche ich nicht, wenn ich einmal meinen Stapel Monatsbuchhaltung bekomme und die 2 Monate später dann abarbeite und irgendwann einfach sage, okay, jetzt war's das, drückt die BWA aus und schickt das oder als PDF und schickt das dann einfach raus. Das interessiert dann ehrlicherweise auch zu dem Zeitpunkt keinen, ja. Wenn ich jetzt aber, ich sage erstmal wochenaktuell quasi mitarbeite, dann haben meine Zahlen oder die Zahlen aus der Buchhaltung ja plötzlich Impact auf Einkaufsentscheidungen, auf Mahnwesen, auf betriebswirtschaftliche Planungen, auf die Projekte, die da durchgeführt werden und so weiter. Und dann, klar, dann ist man auch nicht nur in dem Ökosystem Kanzlei, sondern auch in jedem Ökosystem des Mandanten eingebunden. Das heißt, man muss dann ja, genau, man hat deutlich mehr Kommunikationsstränge letztendlich, die einfach auch viel aktueller gehalten werden. Das heißt auch dieses, ich bin in der Steuerberatung, schließe mich gerne ein, ich hätte am liebsten ein abgeschlossenes Büro und da setze ich mich morgens um 8 Uhr dran und um 18 Uhr komme ich wieder raus und hatte dann einen ruhigen Tag. Das ist dann leider wahrscheinlich eher Vergangenheit. Also was heißt leider, für mich persönlich ist es fantastisch.
Für mich auch nicht.
Viele Leute lieben diese Art und Weise der Arbeit.
Warte mal, jetzt habe ich vergessen, was ich denn sagen wollte. Deswegen ist die Fähigkeit oder die Gabe, neugierig zu sein, ganz wichtig, weil wenn du so nah dran bist am Unternehmen, dann musst du jetzt auch wissen, was die machen. Ja, deine Zahlen, das ist ja lieb und gut und nett. Heute ist im SKR 0 dies und SKR 0 das und das muss immer auf das Konto und jenes Konto. Und dann frag mal, in der einen oder anderen Kanzlei hatten wir hier auch, als hier reinkamen, ne, oder das übernommen. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ja, weil er ist richtig gebucht. Ja, woher willst du denn wissen, ob das richtig gebucht ist, wenn du nicht weißt, was die machen? Wie soll das gehen? Und bei Geschäftsmodellen, die wir jetzt hier zum Beispiel bei uns akquirieren, ne, und Mitarbeitende, die schon ein bisschen länger dabei sind, die ja fachlich extrem supergeil ausgebildet sind, wertvolle Lebenserfahrung haben, dann sag ich, was machen die da eigentlich? Das verstehe ich nicht. Ja. Also ich dann frag ihn doch. Das ist doch dein Kunde, frag ihn doch einfach. Der freut sich, wenn du ihn fragst, was er macht. Weil der muss nicht davon ausgehen, dass du immer alles schon weißt. Löst dich davon, diese Dinge von Anfang wissen zu müssen. Du darfst Neugier zeigen und musst dich nicht schämen, das nicht zu wissen. Denn das ist neu. Das muss man nicht immer alles sofort wissen.
Das halte ich auch für einen unfassbar verbreiteten Irrtum. Den auch ich persönlich auch intuitiv habe, ist zu sagen, ich wirke dumm und unkompetent, wenn ich eine Frage stelle. In der Wahrnehmung des anderen ist es ja genau das Gegenteil. Wenn ich mich mit jemandem
unterhalte, gestern hier noch.
Weiß, der Gegenüber weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich mache und er stellt keine Frage, denke ich so, der hat einfach Desinteresse. Wenn da aber einer ganz neugierig 6-7 Rückfragen stellt, dann denke ich auch, Mensch, der hat ja wirklich, den scheint es ja wirklich zu interessieren. Ja. Das ist ja, das heißt, eigentlich haben Rückfragen ja überhaupt gar keinen, also für mich, wenn ich gefragt werde, überhaupt gar keinen Einfluss darauf, ob ich jemanden als kompetent oder nicht wahrnehme, sondern eher sogar in die andere Richtung, dass wenn einer viele Fragen stellt, denke ich, ah Mensch, okay, der hat auch einen hohen Anspruch an seine Arbeit und möchte die Details kennen und so weiter. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein Irrglaube irgendwie und den kenne ich auch. Ich sage, oh, den frage ich vielleicht nicht, dann versuche ich es später nochmal rauszufinden. Damit schließen wir so ein bisschen den Bogen ab. Du hast gesagt, dieses verzahnte Wissen. Das bedeutet, das ist meine Interpretation, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, dass es nicht nur das reine Buchhaltungs- und Steuerwissen ist, sondern auch tatsächlich das Branchenwissen, das Verständnis, wie funktioniert da eigentlich die Leistungserbringung auf der Seite des Mandanten, wie wird das eigentlich kalkuliert und wie läuft das Business eigentlich von dem Mandanten, um erst dann tatsächlich ernsthaft auch dieses Business dann zu unterstützen mit den Zahlen und am Ende auch irgendwie den Steuerberechnungen. Aber
ja, ich nick hier immer, ne? Also falls ihr das nur hört,
auf YouTube, da könnt ihr das Nicken auch sehen.
Ah, okay. Hintergrund ist übrigens ein Bild meiner Frau. So.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Also ich könnte noch wahnsinnig weiterreden tatsächlich mit dir. Aber ich du nicht. Hast einmal so die Punkte, deswegen zusammengefasst, hast du es ja gesagt, kommunikativ, diese analytischen Fähigkeiten und dieses verzahnte Wissen. Die Punkte sind wir jetzt ja durchgegangen. Das ist sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das sind durchaus andere Fähigkeiten als die man vor 20 Jahren gebraucht hat. Da brauchte man eher ein. Ich habe in meiner Rechnungswesen-Klausur in der Berufsschule mal Punktabzug bekommen, weil die Buchhalternase schräg gemalt war, wo ich mir dachte, so, macht mich das jetzt zu einem besseren oder schlechten Steuerfachangestellten, weil ich das Lineal nicht gerade halten kann. Aber so verändern sich halt die Anforderungen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke.
Sehr gerne, danke dir.
Ich freue mich auf die Zukunft, weil ich glaube, meinem Naturell kommt das eher entgegen, muss ich ehrlicherweise
sagen. Meinem auch. Insofern, I'm happy to have that changed now. Ja.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Martin.
Danke, Melchior. Und den Zuhörern.
Ja, genau.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Genau, das wollte ich sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und frohes neues Jahr. Und wir hören uns nächsten Monat wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.